Philosophische Abhandlung nach Texten von Augustinus und Aristoteles. Mein Name ist Florian Weiß.
Und ich bin Philipp Levar.
Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es. Wenn ich es jemanden auf seine Frage hin erklären soll, weiß ich es nicht.
Das eine Stück der Zeit ist vorbei und ist nicht mehr. Das andere Stück kommt erst und ist noch nicht. Und aus diesen Stücken besteht jedwede Zeit, ob die eine unendliche Zeit oder irgendein Zeitabschnitt. Was aber aus Nichtsein besteht, scheint keinerlei Sein besitzen zu können.
Als Schale des Universums galt jenen Männern die Zeit deshalb, weil sowohl in der Zeit wie auch in dieser Schale des Universums alles Bestehende enthalten ist. Diese Ansicht ist aber zu naiv, als dass eine Herausarbeitung der in ihr liegenden Unmöglichkeiten nötig wäre.
Was machte Gott, bevor er Himmel und Erde machte? Ich gebe nicht das zur Antwort, was jemand gesagt haben soll, der mit einem Witzwort der schwierigen Frage ausweichen wollte und sagte, er baut eine Hölle für die Leute, die zu hohe Dinge erforschen wollen. Das will ich nicht als Antwort geben. Ich hingegen sage, bevor Gott Himmel und Erde machte, macht er nichts.
We'll be right back.
Augustinus hat seine Confessiones Ende des 4. Jahrhunderts verfasst. Dennoch enthalten sie grundsätzliche Überlegungen, die heute noch gültig sind. Die Urknalltheorie ist im 20. Jahrhundert entstanden und hat der Welt ein Alter gegeben. Und damit auch eine Zeit. Doch was war vor dem Big Bang? Gab es da auch schon eine Zeit?
Moderne Physiker verneinen diese Antwort mit dem Hinweis, dass die Zeit, wie das All, mit dem Big Bang begonnen hat. Ähnlich Augustinus. Nach ihm ist die Zeit erst mit der Schöpfung entstanden. Bevor Gott die Welt schuf, gab es auch noch keine Zeit. Eine grundsätzliche Überlegung, in der sich selbst so verschiedene und zeitlich getrennte Theoriegebäude gleichen. Auch zwischen Augustinus und Aristoteles gibt es Übereinstimmungen, obwohl ihre Texte völlig unabhängig voneinander entstanden sind.
Aristoteles hat im 4. Jahrhundert vor Christi gelebt. Augustinus ist zwar nach ihm geboren, aber es sind ihm keine lateinischen Übersetzungen der Physik des Aristoteles vorgelegen. Da er kein Griechisch konnte, ist er völlig unbefangen ans Werk gegangen. Die beiden gelten als die einzigen Denker der Antike, die eine wissenschaftliche Zeitabhandlung verfasst haben.
Im 11. Buch seiner Confessiones, die der Form nach ein Gebet sind, thematisiert Augustinus die Zeit in den Kapiteln 17 bis 41. Zuerst stellt er die Frage nach der Existenz von Zeit. Ausgehend von der Überlegung, dass jegliche Zukunft noch nicht ist und jegliche Vergangenheit nicht mehr ist und dadurch keine Existenz hat, richtet er sein Augenmerk auf die Gegenwart. Doch auch jeder gegenwärtige Zeitabschnitt wie Tag, Stunde, Minute, Sekunde lässt sich in vergangene und zukünftige Teile spalten. Er sagt hierzu, eine Stunde besteht selbst wieder aus flüchtigen Teilchen. Was von ihr verflogen ist, ist vergangen. Was von ihr bleibt, ist zukünftig. Entdecken wir etwas an der Zeit, was in keine, aber auch nicht in die geringsten Augenblicksteile geteilt werden kann, dann ist dies das Einzige, was gegenwärtig heißen sollte. Aber dies fliegt so rasch aus der Zukunft in die Vergangenheit hinüber, dass es sich zu keiner Dauer dehnt. Dehnt es sich, zerfällt es in Vergangenes und Künftiges. Das Gegenwärtige aber hat keine Ausdehnung.
Augustinus schlussfolgert, dass es keine gegenwärtige Dauer gibt. Trotzdem nehmen wir Dauer wahr und sprechen von langer und kurzer Zeit. Auf den ersten Blick ein Dilemma. Und nicht das Einzige. Zeitspannen können wir messen und wahrnehmen. Daher müssen sie auch irgendwo existieren. Zitat: Also wir messen, wie ich schon sagte, die Zeiten, wenn sie ablaufen. Und wenn jemand mich fragte, woher weißt du das? Möchte ich antworten, ich weiß es, weil wir messen und weil wir nichts messen können, was nicht existiert. Vergangenes und Zukünftiges existiert aber nicht. Aber wie messen wir die gegenwärtige Zeit, wenn sie doch keine Ausdehnung hat? Wir messen sie also, während sie vorbeigeht. Ist sie vorbeigegangen, wird sie nicht mehr gemessen, denn dann gibt es nichts mehr, was man messen könnte. Aber woher und wohindurch und wohin geht sie vorbei, während sie gemessen wird? Woher? Aus der Zukunft. Wohindurch? Durch die Gegenwart. Wohin? In die Vergangenheit. Von dem her also, das noch nicht ist, durch das hindurch, das keine Ausdehnung hat, in das hinein, was schon nicht mehr ist.
Thank you. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it. You've got to go sometime.
Augustinus hält an dem Gedanken fest, dass wir Zeiträume messen können. Aber in welchem Raum messen wir? Von der Zukunft aus können wir nicht messen, weil sie noch nicht ist. In der Gegenwart können wir nicht messen, weil sie keine Ausdehnung hat. Und in der Vergangenheit können wir nicht messen, weil wir auch nicht messen können, was nicht mehr ist. In seiner Verzweiflung wendet er sich wieder an die Quelle seiner Inspiration. Mein Geist brennt darauf, dieses verwirrende Rätsel zu lösen. Herr, mein Gott, guter Vater, ich beschwöre dich bei Christus, verschließ meinem Wissensdrang dies alles nicht, was zugleich so alltäglich und so verborgen ist. Damit er in das alles eindringe und alles sich im Lichte unter dem Strahl deiner Barmherzigkeit löse. Wen könnte ich darüber befragen? Wo anders bringt es mehr Frucht, mein Unwissen zu bekennen, als bei dir, dem mein Feuereifer für deine Schrift entbrannt nicht lästig wird. Gib mir, was ich liebe nämlich, und das hast du mir gegeben. Gib mir, Vater, denn du verstehst dich in Wahrheit darauf, deinen Kindern zu schenken, was gut ist. Gib mir, denn ich habe es auf mich genommen zu erkennen, und Mühe liegt vor mir, bis du mir öffnest. Bei Christus beschwöre ich dich. Beim Namen dieses Heiligen der Heiligen, niemand soll mir dabei in den Weg treten. Auch ich habe geglaubt, und deswegen rede ich. Dies ist meine Hoffnung, für die lebe ich, und die Freude des Herrn zu schauen. Sieh, du hast meinen Tagen bestimmt zu altern, und sie gehen dahin, aber ich weiß nicht, wie sie gehen. Dennoch sagen wir ständig, diese Zeit und jene Zeit, diese Zeiten und andere Zeiten, die ganze Zeit über sagt er das, die ganze Zeit über macht er das. Und wie lange Zeit habe ich das nicht gesehen? Und diese Silbe braucht doppelt so viel Zeit wie jene einfache, kurze. Wir sagen und wir hören diese Wendungen. Wir verstehen sie und werden dabei verstanden. Ganz offenkundige und ganz gewöhnliche Aussagen sind dies. Und doch bleiben sie zutiefst verborgen. Und es gilt, sie neu zu entdecken.
Augustinus untersucht die Bedeutung und das Wesen der Zeit, mit der wir Bewegungen messen können. Er tut dies anhand des Beispiels eines Tages. Ein Tag dauert 24 Stunden. In 24 Stunden dreht sich die Erde einmal um ihre eigene Achse. Was macht nun einen Tag aus? Die Dauer von 24 Stunden oder die Bewegung einer kompletten Erdumdrehung? Ist das die Bewegung, so wäre ein Tag schon dann vollendet, wenn sich die Erde innerhalb einer Stunde um die eigene Achse drehen würde. Ist das hingegen die Dauer, müsste sich die Erde bei dieser Annahme 24 Mal um die eigene Achse drehen, bis ein Tag vorbei ist. Am unverfänglichsten erscheint ihm die Kombination aus Dauer und Bewegung. Zitat: Es soll mir also niemand sagen, die Bewegungen der Himmelskörper seien die Zeiten. Übrigens auch deshalb. Als auf das Gebet Josuas hin die Sonne stillstand, damit er die Schlacht siegreich beende, da stand die Sonne zwar still, die Zeit aber ging weiter. Diese Schlacht wurde also in ihrem eigenen Zeitraum, der für sie nötig war, geschlagen und beendet. Ich sehe daran, dass die Zeit eine Art von Ausspannung ist.
In Kapitel 33 kündigt sich langsam eine Lösung an. Augustinus kommt zu der Ansicht, Zeit sei nichts anderes als eine gewisse Ausspannung. Er sagt: Ausspannung von was? Das weiß ich nicht. Aber es würde mich wundern, wenn es nicht die des Geistes selbst wäre. Die Ausspannung des Geistes, im Original Distensio Animi, bietet Augustinus die Möglichkeit, alle bisherigen Paradoxien zu verstehen. Was ist Distensio Animi? Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit sind allein in der menschlichen Seele gegenwärtig, wo wir sie auch als Ausdehnung erfahren. Die Zukunft in Form von Erwartungen, die Gegenwart in Form von gegenwärtiger Anschauung und die Vergangenheit in Form von Erinnerung. Durch eine Erwartung wird die Zukunft, die noch nicht ist, in der menschlichen Seele gegenwärtig und erfährt eine Ausdehnung, ebenso wie die Vergangenheit durch Erinnerung. Die scheinbar ausdehnungslose Gegenwart bekommt Ausdehnung in der Seele, bei momentanen Anschauungen. Jede Zeitform kann vergegenwärtigt werden und enthält so eine Ausdehnung. Dadurch wird es uns möglich, Dauer zu empfinden und verschiedene Zeitspannen messen zu können. Die Zeit ist also die Ausdehnung des Geistes.
Hören Sie dazu Professor Dr. Urs Richli nach dem nächsten Lied.
Now you always say letztlich ist die Zeit eine Distentio Animi. Nun ist es ja so, dass bei Augustinus, also dieser Begriff, so wie er dann hier verwendet wird, einen nicht mehr räumlichen Sinn hat. Es ist also gewissermaßen eine Metapher, die ausdrücken soll, dass eben wir nicht in unserem Bewusstsein einfach in einem punktuellen Augenblick aufgehen, sondern dass das Bewusstsein selber, wie das Heidegger übersetzt, eine Erstreckung ist, in der eben immer schon Zukunft antizipiert ist und Vergangenheit retendiert ist, wie Husserl sich ausdrücken würde. Dass also gerade unser Gegenwartsbewusstsein selber immer schon alle drei Dimensionen der Zeit enthält, was bei Augustinus ja dann dazu führt, dass er im Grunde genommen die Gegenwart jetzt selber nochmals verdoppelt. Also einerseits, so genauso wie wir ein Bewusstsein von in der Erwartung von Zukunft haben und ein Bewusstsein von Vergangenheit in der Erinnerung, dass wir auch in der Gegenwart diese unmittelbare Wahrnehmung von Gegenwart, dass das selber wiederum auch eine sozusagen eine konstitutive Schicht hat, die der Erwartung und der Erinnerung entspricht. Und die sozusagen das, was dann im engeren Sinne Gegenwart heißt, konstituiert, nicht im Unterschied zu Vergangenheit und Zukunft. Das ist wie bei Augustinus eben eine Verflechtung von diesen drei Dimensionen haben in der Seele. Und das will er mit dem Ausdruck Distentio Animi eben ausdrücken, nicht? Dass er, mit dieser Metapher, dass es eben kein Punkt ist, sondern tatsächlich eine Ausfaltung von Dimensionen. So dass wir also eben immer schon auch, was immer wir machen, haben wir irgendwie schon Zukunft antizipiert. Wobei nun bei Augustinus dieser Begriff Distentio dann noch eine andere Bedeutung bekommt, vor allem im letzten Kapitel, wo er dann die theologische Problematik wieder aufgreift. Man könnte ja sogar erwarten, dass er nun darum, aus dieser Überlegung, aus seiner Darstellung der Zeit, schließt auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen, der eben die ganze Zeit sozusagen überblickt. Aber er zieht gewissermaßen gerade die gegenteilige Konsequenz und sagt, der Mensch ist zerrissen. Also er versteht hier Distentio als eine Form von Zerrissenheit, die allerdings nach seiner Auffassung überwunden werden kann im Glauben, also Transzendieren zu Gott. Aber der Mensch, insofern er ein zeitliches Wesen ist, ist zerrissen und in einer heillosen Verfassung. Und daher hat er natürlich jetzt, verbindet er mit diesem Begriff Distentio eine Bedeutung, die über diese eher neutrale Fassung, die eigentliche Antwort der auf die Zeitproblematik beinhaltet, hinausgeht. Nicht? Also es ist beinahe überraschend, wenn man das jetzt plötzlich liest, dieses letzte Kapitel, wo er von dieser Verzweiflung spricht. Es ist allerdings so, dass in vielen Thematisierungen der Zeit dieser Aspekt, dass eben dieser, sagen wir mal, existenzielle Aspekt der Zeit eine ungeheuer wichtige Rolle spielt. In gewissem Sinne auch bei Heidegger, nicht, dass er das Ganze vom Tod her thematisiert. Und dass eben, und auch, es ist tatsächlich auch so, dass bei psychotischen Deformationen des Zeitbewusstseins manchmal eben dieses Gefühl entsteht, dass die Zeit mit einer ungeheuren Schnelligkeit vergeht. Und es gibt, der Gebsattel erwähnt zum Beispiel eine Patientin, die dauernd bei jeder Gelegenheit muss an Zeit denken, und dass die Zeit vergeht. Und wenn sie irgendwas tropfen hört, nicht, dass es jede Sekunde ist wieder Zeit vergangen, also der nähert sich schon dem Tod. Und das ist für viele Menschen, also nicht für mich persönlich, aber für viele Menschen war das auch ein Ausgangspunkt, tatsächlich um die Zeit nachzudenken. Zunächst ist es mal so, was das Messproblem anbelangt. Augustinus sagt, dass, dass wir, um die Zeit zu messen, eine Bewegung haben müssen. Also ein Körper, der sich bewegt oder verändert, und dass im Grunde genommen eigentlich jeder Körper dazu geeignet ist. Er referiert eine These, wahrscheinlich von einem Neuplatoniker, der sagt, also die Gestirne hätten da eine ausgezeichnete Funktion, sie seien eigentlich sogar selber die Zeit.
Welcher Neuplatoniker mag das gewesen?
Das ist nicht eruiert. Wer da, ja, also es gibt verschiedene auch kontroverse Auffassungen in der Forschung darüber. Und das Interessante ist nun dies, dass eben bei Aristoteles das ganz anders aussieht, weil für ihn die Bewegung der Himmelskörper tatsächlich eine absolute Bewegung ist. Und da zeigt sich eben schon der Gegensatz, dass bei Augustinus die Natur vollständig entmythologisiert ist, säkularisiert ist. Während für Aristoteles, und das gilt allgemein für das antike Denken, ich würde sagen, es gilt sogar für die Materialisten, also für die Atomisten zum Beispiel und für Aristophanes, aber dass eben die supralunare Sphäre, wie das Aristoteles fasst, selber ist von der irdischen Sphäre unterschieden und hat göttlichen Charakter. Also für einen so aufgeklärten Denker wie Aristoteles sind die Gestirne eigentlich Götter. Das ist für uns fast unvorstellbar, dass fast läppisch, nicht? Und durch die Bibel, also schon durch das Alte Testament, wurde die Welt grundsätzlich entmythologisiert, in dem Sinne, dass, weil sie nun aus dem Nichts geschaffen ist, hat sie selber keinen göttlichen Charakter mehr. Also dieses ganz andere zu Gott. Deshalb kann Augustinus sagen, das könnte Aristoteles niemals sagen, man könnte auch eine Töpferscheibe nehmen, um die Zeit zu messen. Also da zeigt sich der Gegensatz von Antike und Christentum, also biblischen Denken, also mit aller ungeheuer plastisch, nicht? Weil das einfach eine Aussage ist, die außerhalb des Horizonts von Aristoteles liegt. Und gerade diese Ansätze bei Aristoteles, die eben in diesem antiken Weltbild gründen, die hat ja dann waren auch maßgebend für die neuzeitliche Physik, dass sie die vollständig überwunden hat. Indem nun eben auch der Unterschied zwischen einer supralunaren und einer sublunaren Sphäre, also völlig aufgegeben wurde, nicht? Da gibt es vollkommene Bewegungen, Kreisbewegungen bei Aristoteles und unvollkommene. Ein Stein, wenn man da hat, nur unvollkommene Bewegungen, obgleich auch das natürlich hier ganz anders gefasst wird als in der neuzeitlichen Physik. Und der Newton hebt diese Differenz, also ganz deutlich, da gibt es ja diese Anekdote, dass er einen Apfel sah vom Baume fallen. Und da wurde ihm klar, dass dieses Fallen des Apfels genau durch dieselben Gesetze bestimmt ist wie die Bewegung der Planeten. Das ist auch ein Gedanke, nicht? Also der Aristoteles völlig absurd erschienen wäre, geradezu blasphemisch. Andererseits muss man sagen, dass bei Newton natürlich noch starke religiöse Relikte sind. Also insofern entspricht seine Theorie noch in mancher Hinsicht gerade nicht dem, was wir unter neuzeitlicher Physik verstehen, wenn wir sie vom Prinzip her nehmen. Er hat einen, genauso wie Aristoteles, einen absoluten Raum. Und in gewisser Weise ist bei ihm dieser Raum auch eigentlich die Anschauung Gottes. Also ist er stark auf Spinoza bestimmt, nicht? Und er verstand sich ja selber gewissermaßen auch als Theologe. Und das ist natürlich auch etwas, was noch lange vor der Relativitätstheorie, nicht? Dann in dieser Weise jedenfalls wurde die Vorstellung eines absoluten Raumes vollständig verabschiedet. Aristoteles, das wäre ein Moment gewesen, der also eben jetzt vor allem die Differenz antikes biblisches Denken betrifft, beziehungsweise darin gründet. Und ein anderer, der hängt auch mit dieser Differenz zusammen, das ist die Bedeutung der Seele. Mhm. Bei Aristoteles spielt ja die Seele bereits eine wichtige Rolle, also sie zählt. Und die Zeit ist die Messzahl der Bewegung nach dem Vorher und Nachher. Und das, was eben diese Zählung vollzieht, sagt, ist die Seele. Jetzt gibt es in der Forschung kontroverse Standpunkte, was hier unter Seele zu verstehen ist, ob das die Welt, also das, der Nous sei, oder ob das die individuelle Seele sei. Es ist schwer zu entscheiden, also ich... Jedenfalls, also wenn man aber was die Differenz zu Augustinus anbetrifft, ist natürlich klar, dass bei ihm die Zeit noch nicht in dieser Weise in die Seele selber zurückgenommen wird, nicht? Sondern sie ist etwas Objektives, das allerdings eben diesen Bezug zur Seele hat. Und es gibt nur Zeit, insofern eben hier tatsächlich eine Bewegung in dieser Weise unterschieden und gegliedert wird. Aber da ist natürlich Augustinus viel weiter gegangen. Mhm. Was auch wiederum darin gründet, dass er eben durch das biblische Denken eben eine Subjektivierung stattgefunden hat und dass der Mensch diesen Tiefen, von denen Augustinus spricht in seinen Konfessionen, dass die überhaupt erst durch das Christentum im Blick getreten sind. Also Ansätze gibt es zwar schon vor dem Einfluss des Christentums bei Plotin, aber beim Christentum es ist ja auch so, dass man tatsächlich sagen kann, Augustinus hat zum gewissermaßen die erste Autobiografie geschrieben. Also ein antiker Mensch hätte nie eine Autobiografie geschrieben. Völlig absurd. Und nur von daher war es Augustinus möglich, die Zeit in dieser Weise als eine Struktur der Psyche selber, also der Art des Anima, oder des Animus, er zwischen beiden Begriffen hin und her, zu thematisieren. Und ein dritter Unterschied, den ich noch erwähnen möchte. Kein Radio läuft. Mhm. Sehr wichtig scheint, das betrifft das Methodische. Also da würde ich sagen, dass in mancher Hinsicht natürlich Aristoteles der Schärfere denkt. Das zeigt sich schon gleich bei der Darstellung der Anfangsaporie, in der ja beide übereinstimmen, weil Augustinus tatsächlich meint, dass durch fortgesetzte Teilung man zu einem Nullpunkt kommt. Und das stimmt natürlich nicht, das wird einfach nur immer unendlich kleiner. Und Aristoteles ist hier viel schärfer und er ist natürlich auch vertraut mit den mathematischen Theorien seiner Zeit. Während Augustinus gemessen an dem Wissen seiner Zeit eben doch eigentlich ein naturwissenschaftlich also sehr ungebildet war.
Der Augustinus?
Ja, er hat kaum nur naturwissenschaftliche Literatur gelesen und das hat ihn auch offenbar nicht interessiert. Und das merkt man natürlich schon in seiner Darstellung, nicht? Also das Defizitum. Was mich zum Beispiel bei Aristoteles besonders interessiert, das ist primär gar nicht die Zeitproblematik, sondern seine Auseinandersetzung mit Zeno. Und auch bei der Zeit spielt ja nun eben die Grundproblematik von Zenon die zentrale Rolle bei Aristoteles, nämlich das Verhältnis von Kontinuität und Diskretion. Und in einem anderen Buch hat dann Aristoteles sich ja eingehend mit den zenonischen Antinomien, also zum Beispiel Achilles und Schildkröte, und ruhenden Pfeil und so weiter, eingehend auseinandergesetzt. Und das sind ja Texte, die also Aporien, die auch uns heute noch beschäftigen. Und die durch die Mathematik, also etwa die Entdeckung der Infinitesimalrechnung, keineswegs einfach überholt sind. Und das ist eine Problematik, die bei Augustinus in dieser Weise eigentlich nicht auftaucht, weil sie irgendwie seinem Denken fremd ist. Mhm.
Professor Dr. Urs Richli lehrt an der Universität Wien.